Schön, dass ihr dabei seid im Podcast. Ich habe viele schöne Dinge für euch. Es gibt ein tolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Eine wahnsinnige Serie, die ich mir endlich mal zumindest ansatzweise reingezogen habe. Ich habe Post von Martina, die manchmal nicht so schön ist. Also das, um was es da geht, ist manchmal nicht so schön. Es gibt einen fantastischen Gast und wir reden über eine fantastische Insel. Wir sprechen über Sylt mit Susanne Mathisen, die diese Insel eingesogen hat mit der Muttermilch. Da ist sie nämlich geboren und sie hat mehrere Bücher darüber geschrieben. All das heute in der Martina Straten Show und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich habe jetzt erstmal das Buch der Woche für euch, was echte gute Urlaubslektüre ist. Das Buch der Woche war eigentlich so eine Art Zufallstreffer in der Buchhandlung. Ich bin da durchgestromert mit meiner Tochter. Wir haben Schulbücher bestellt fürs nächste Jahr und da ist es mir in die Hände gefallen und es hat mich direkt an den Urlaub erinnert. Und als ich die ersten Sätze gelesen habe, das mache ich immer, wenn ich so ein Buch aufschlage, da fand ich es großartig. Es spielt in Schottland im Winter 1990 und heißt Das Geschenk des Wassers. Und die Geschichte ist die eines Jungen, der an die Küste des Fischerdorfes Skerry gespült wird. Er gleicht auf unheimliche Weise dem Sohn von Dorothy. Und dieser Sohn ist in einer Nacht Jahre davor im Meer verschwunden. Während Dorothy das rätselhafte Kind bei sich aufnimmt, beginnen drängende Fragen der Dorfgemeinschaft. Was geschah in jener längst vergangenen Nacht? Welchen Platz nahm Joseph bei diesen Ereignissen ein? Joseph, der offensichtlich für jedermann Dorothy liebte, aber nie mit ihr zusammenkam. Aus dem ersten Kapitel. In der Nacht träumte Dorothy zum ersten Mal seit einem Monat von Moses. Er spielte im Wasser in den flachen Wellen. Sie lehnt am Felsen, spürt dessen Wärme durch den dünnen Baumwollstoff des Kleides, lässt sie in die Haut ihrer Schulterblätter sickern. Er dreht sich zu ihr um mit seinem stillen kleinen Lächeln, die Augen grün und changierend wie das Meer. »Mama?« Als sie aufwacht, heult der Wind vor dem Fenster und das Kissen, das sie in ihrer kalten Hand umklammert, ist nass. Es ist ein wunderbares Buch. Es hat sich ganz leicht in mein Herz geschlichen und auch so gar nicht oberflächlich. Die Figuren sind toll gezeichnet, eine zeitlose Geschichte über Leidenschaft, Verlust, Jugend, Alter und die Liebe. Tolle Urlaubslektüre, Das Geschenk des Meeres von Julia R. Kelly ist im Mare Verlag erschienen, als gebundenes Buch, E-Book und auch als Hörbuch. Sicher hat der ein oder andere, wir konnten ja alle nicht dran vorbeigucken, auch von dieser Kisscam-Affäre auf dem Coldplay-Konzert gehört. Und ich fand, was da auf Social Media passiert, ist schon echt grenzwertig. Manches war lustig, die ganzen Memes dazu waren wirklich teilweise witzig, aber einiges war auch drüber und irgendwann am Ende der Woche konnte ich es nicht mehr sehen. Was mir aber dabei gesagt hat, dass so eine Affäre wirklich Leben zerstören kann und dass es da passiert und zwar viele Leben. Nicht nur die der beiden, die jetzt vielleicht keinen Job mehr haben und auch keine Ehe mehr. Ich habe das mal zum Anlass genommen, Post von Martina in diese Richtung zu schicken. Liebe Affären, ja, ihr habt es schon in euch. Da ist was, was uns ganz schnell anfällig für euch macht. Etwas Prickelndes, etwas Verbotenes. Und das finde ich immer am deutlichsten, ihr macht so eine Lust auf Leben. Ihr macht uns so atemlos und ihr fühlt euch so lebendig an. Wir spüren uns sehr, wenn wir uns auf euch einlassen. Und genau das macht euch so gefährlich, wie man diese Woche sehen konnte. An der Kisscam-Affäre dieses CIOs und seiner Personalchefin beim Coldplay-Konzert. Ihr im Job, das ist noch eine Extraklasse. Das geht meistens gar nicht gut aus, außer man trennt alles ganz akribisch. Dabei liegt ihr im Job so nah. Die meisten Paare kennen sich immer noch über die Arbeit. Und irgendwie ist das ja auch klar, da verbringt man ja die meiste Zeit. Ich will euch jetzt gar nicht verherrlichen, denn ihr sorgt für viel Schmerz und vor allem, wenn beide Partner in Beziehungen stecken, ist es ein großes Drama. Ihr könnt Welten und Leben zerstören und ihr habt eine enorme Tragweite und eine unglaubliche Kraft. Schützen kann man sich kaum vor euch, ihr seid wie eine Naturgewalt und ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht unbedingt sein muss, dass die andere Beziehung, die Ehe oder die feste Partnerschaft kaputt oder vernachlässigt ist, wenn ihr beginnt. Es ist dieser Funken, dieses Was wäre wenn und wenn man nicht aufpasst und seine Beziehung schützt, dann kann es ganz schnell schiefgehen. Das Beste ist, euch ganz weit wegzuschieben, nicht hinzugucken, nicht dran zu denken und sich nicht immer wieder auszumalen, was passiert, wenn aus einem Flirt, einem Lächeln oder einem Kaffee eine von euch wird, eine handfeste Affäre. Bleibt mir bloß vom Leib, aber trotzdem schicke ich euch liebste Grüße, eure Martina. Na? Arne Waag ist dran, mein Freund. Wir sprechen übers Wetter. Sag mal, was für ein Jahrhundertsommer, oder? Was für eine Hitzewelle in Deutschland.
Ja. Sag mal. Ich sag es nur sehr ungern. Ich bin ja nicht so ein Hitzetyp, ne?
Ja.
Deswegen, ich freue mich eigentlich über jede, naja gut, über jede Regenschauer nun auch wieder nicht, aber wenn es mal unter 30 Grad ist, finde ich ja super.
Ja, was mich daran aufregt, ist gar nicht mal das Wetter an sich, sondern diese Panikmache vorher. Was haben die uns bekloppt gemacht im April? Das wird der heißeste Sommer des Jahrhunderts, um Gottes Willen. Weißt du, ich gucke da raus, sturzbachartig regnet es hier. Es ist total nieselig, bis auf die zwei Wochen da, vor zwei Wochen oder drei Wochen, wo es wirklich heiß war. Ja, aber hey, es ist Sommer, ne? Ja. Da darf es auch mal heiß sein. Das macht mich irre. Jahrhundertsommer, Wahnsinn.
Ja, ich habe ja meinen Balkon bepflanzt, hatte ich das eigentlich schon erzählt?
Nein.
Und ich habe alle Pflanzen danach gekauft, dass sie in der prallen Sonne stehen können, ja? Und deswegen habe ich mir ein Olivenbäumchen gekauft, 2 Meter hoch.
Oh.
So, ja, da hat man mir vorher ganz viel erzählt, ja, es ist winterhart unter besonderen Bedingungen und so weiter. Was man mir nicht gesagt hat, ist, dass das Ding halt im Wind umfällt. Deswegen, es drohte halt vom Balkon zu stürzen. Da musste ich mich beim Gewitter und bei Starkregen draußen auf den Balkon stellen und dieses Bäumchen festhalten. Die Nachbarn haben gedacht, ich bin völlig bescheuert. Das ist mein Lifehack.
Warum?
Immer ein Olivenbäumchen bitte immer festbinden.
Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ich finde, wir gucken mal, was der Sommer noch so bringt. Bislang finde ich den völlig normal und völlig okay und nicht hysterisch, so wie man das hier so zu machen pflegt, neuerdings.
So wie man das von dir kennt.
Oder? So wie man das von mir kennt, genau. Eigentlich hätte ich das sein können. Wow, Jahrhundertsommer. Nee, so bin ich gar nicht. Ich wünsche dir eine schöne Woche, halt den Olivenbaum fest, wenn es wieder stürmt und regnet und mach das ein Foto davon, damit ich sehen kann. Tschüssi.
Tschüss.
Die Welt trauert um eine Rocklegende. Ozzy Osbourne starb diese Woche mit 76. Er war nie angepasst, immer anders, hat schon mal in eine Fledermaus gebissen und ist als Leadsänger von Black Sabbath unsterblich. Aber nicht nur da. Er hat quasi die erste Promi-Doku im Fernsehen gemacht und uns ganz ohne zu zucken in sein Leben gelassen, was für den einen oder anderen ziemlich verstörend war. Ozzy war eben Ozzy. Gute Reise, wo auch immer es dich jetzt hinführt. Taylor Swift hatte keine gute Zeit in den letzten Wochen. Ihr Vater war krank und musste sich einer Herz-OP unterziehen. Die Sängerin hat sehr um ihn gebangt, obwohl immer wieder betont wurde, dass es sich um keinen lebensgefährlichen Eingriff handelte. Aber trotzdem, 5 Bypässe sind nicht unbedingt ein Spaziergang. Ein Gutes hatte das Ganze, Taylors Beziehung zu ihrem Freund, dem NFL-Star Travis Keys, wurde noch enger. Er hat sie und ihre Familie sehr unterstützt und ihre Liebe wurde noch tiefer. Dem Papa geht's inzwischen auch wieder gut und ich wette jetzt mal, dass Taylor und Travis nicht mehr lange warten, um einen Hochzeitstermin bekannt zu geben. Ganz anders standen diese Woche Bastian Schweinsteiger und Anna Iwanocik da. Die bestätigten nämlich offiziell ihre Trennung. Ein trauriges Ende nach 9 Jahren. Der Grund unüberbrückbare Differenzen, nun das und die weibliche Strandbegleitung von Schweinsteiger, werden wirklich der Grund sein. Hoffen wir mal, dass die da gut durchkommen für die 3 Söhne. Der Kleinste ist erst 2 Jahre alt. Es ist so eine Sache mit mir und Yellowstone. Ich habe diese Serie immer noch nicht geguckt, obwohl alle davon reden und alle es weggesuchtet haben. Und an mir ging das vorbei. 2 Folgen und 3 Folgen vielleicht und dann dachte ich mir so, nee, ist nicht meins. Dafür habe ich jetzt im Urlaub mit meinem Mann die Spin-Offs angeguckt, 1883 und 1923 und ehrlich, die waren mega. Alle sagen zwar, man soll mit der Hauptserie Yellowstone beginnen, aber ich fand es gerade klasse, in diese beiden anderen einzutauchen. 1883 erzählt die Hintergrundgeschichte der Dutton Family und ihren beschwerlichen Weg nach Montana, Siedler eben. Ein harter Western, der Opfer und Entscheidungen zeigt, die die nötig waren, um eben diese spätere Yellowstone aufzubauen. Und 1923 besticht mit seinen beiden Hauptdarstellern Harrison Ford und Helen Mirren als Jacob und Kara Dutton und erzählt von den Herausforderungen, mit denen die Familie Dutton während der Prohibition, während der Weltwirtschaftskrise und in einem von Gewalt geprägten Land konfrontiert ist. Und diese Geschichte soll auch weitergehen, während die erste 1883 anscheinend auserzählt ist. Mir haben beide unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, ich versuche die Hauptserie jetzt doch mal, weil jetzt ist man irgendwie anders drin, finde ich. Wer auch Lust drauf hat, der findet alles bei Netflix und die zweite Staffel von 1823, das sind nämlich zwei, bei Amazon. Allerdings muss man die noch bezahlen, die ist noch nicht free, aber ich kann es euch echt nur empfehlen. Sie ist Autorin, Journalistin und auch Radio hat sie schon gemacht. Sie ist total nett und kann extrem gut schreiben. Ihre Bücher Ocelot und Friesenerz, Diese eine Liebe soll nie zu Ende gehen und Lasst uns noch mal los, waren allesamt Bestseller und ich habe sie verschlungen. Sie ist eine waschechte Sylterin und diese Insel ist ihre ganz große Liebe, glaube ich. Kann man doch so sagen, oder Susanne Matthiesen?
Das ist meine, ja, never ending love. Also das ist meine große Liebe, meine Heimatinsel Sylt. Genau.
Also erstmal herzlich willkommen in der Martina Straten Show. Wie ist das? Was ist das, was so viele Menschen an Sylt fasziniert? Es gibt ja noch andere Nordseeinseln.
Das fragen sich, glaube ich, alle, die auf der Insel geboren sind, warum ausgerechnet Sylt nun ausgesucht worden ist, die magische Insel. Also ich denke mal, das wird dieses Zusammenspiel sein aus Naturereignis und dieser wirklich krachenden und brüllenden Nordsee, die ja auch wirklich was Gewaltiges hat. Und das ist auf den anderen Nordseeinseln ja nicht so deutlich spürbar. Und dann natürlich auch die Mischung der Leute, die da leben, mit denen, die sie besuchen. Mhm. Und da sind ja nun wirklich auch sehr spannende und interessante und zum Teil ja auch sehr prominente Besucher und Besucherinnen darunter. Also ich denke, das ist eine Mischung aus allem und das macht dann diese Faszination der Insel aus.
Du lebst ja in Berlin, bist aber nach wie vor eng mit Sylt verbunden. Kannst du dir vorstellen, nochmal dahin zu ziehen? Fragt dich bestimmt ja, auch jeder, Fall. Ne?
Ja, das frage ich mich natürlich selber eigentlich, seitdem ich da weggegangen bin. Aber diese Sehnsucht und auch dieses Gefühl, die Heimat verlassen zu haben, das hat offenbar eine Menge Leute schon auch erreicht und es sind auch schon viele zurückgekommen. Und das wird auch für mich irgendwann das Thema sein. Ich bin im Moment tatsächlich schon auf der Suche nach einer Wohnung oder nach was Entsprechendem, was für mich passt. Weil auch meine Eltern und meine Schwester leben ja noch dort, aber die Situation der Immobilien, das kann man ja auch überall in den Zeitungen lesen, ist halt irgendwie sehr, sehr schwierig. Ja.
Ich drück dir mal die Daumen, dass du was Schönes findest. Was ist denn das Schönste an Sylt? Und was nervt dich, kurz gefasst? Ich weiß, darüber könnten wir wahrscheinlich einen Exkurs machen, aber...
Vielleicht mal damit anfangen, was mich nervt. Also was mich schon nervt ist, und ich habe mich ja auch so ein bisschen engagiert in so einer Bürgerinitiative, ist also die Schwerfälligkeit der Politik mit dem Problem, also mit der Kommunalpolitik, mit den Problemen, die die Insel einfach wirklich hat, fertig zu werden und da irgendwie mal kreative Lösungen zu finden. Also wir ersticken im Sommer im Verkehr, keine Frage. Also so viele Autos, wie da sind. Man sieht das ja auch auf anderen Inseln wie Mallorca oder so, die begrenzen ja mittlerweile die Möglichkeit, dort Auto zu fahren. Ja. Das ist bei uns natürlich im Grunde undenkbar, weil die Leute möchten auch ihre Autos mitnehmen, was ich auch irgendwie verstehe, aber man sollte es vielleicht ein bisschen besser leiten. Also ich sag mal, die Fülle, die Überfülle in der Verkehrssituation und natürlich fast auch schon der Menschen. Es ist einfach wirklich sehr, sehr voll geworden. Und was natürlich für mich das Schönste ist, das muss man ganz klar sagen, ist jedes Mal, wenn ich auf die Insel komme, ist einfach diese Luft und dieser Himmel und diese Klarheit und dieses Knackige, was Sylt einfach hat, was ich nirgendwo sonst finde. Und ist schon immer überwältigend, wenn man quasi die Insel betritt, man hat das dann sofort. Und das ist etwas ganz Besonderes und das ist mein Liebstes da, muss man
ganz
klar sagen.
Kann ich verstehen. Susanne, du hast das mit Silke von Bremen rausgebracht. Wie seid ihr darauf gekommen, ein Buch über die Friedhöfe von Sylt zu machen? Das ist schon ein bisschen morbide.
Ja, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich schon 62 geworden bin und Silke jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch ist. Und wir uns dann überlegt haben, nein, also im Grunde, sie ist ja Gästeführerin und ist eine gute Freundin von mir und die weiß alles über Sylt. Und die hat mich eigentlich erst drauf gebracht, dass wir da 8 Friedhöfe haben auf der Insel. Insel, die ich gar nicht kannte. Also ich kannte natürlich diesen Friedhof der Heimatlosen, wo die toten, angespülten Seeleute der letzten 400 Jahre im Grunde beerdigt worden sind. Und der ist ja auch besonders. Und aber ich kannte zum Beispiel in List, gibt es so einen ganz schönen, verwunschenen, einsamen Friedhof in den Dünen, ganz oben im Norden. Da war ich noch nie. Und Silke hat so eine kleine private Führung für mich gemacht. Und dann haben wir eigentlich gedacht, Mensch, das sollten wir doch mal ein bisschen breiter den Leuten mal näher bringen. Und deshalb kamen wir auf diese Idee für dieses Buch.
Es sind ganz ungewöhnliche Lebensgeschichten, die er da erzählt. Vom Spiegelgründer Rudolf Augstein über den Kultgastronomen Fischfiete bis zum Widerstandskämpfer Fabian von Schlabberndorf. Und jede dieser Geschichten wird von einer anderen Person erzählt. Wie habt ihr denn diese Erzähler gewonnen?
Ja, das ist ganz interessant. Ich meine, wer in eine Buchhandlung auf Sylt geht, ne, wird dann irgendwie ganze Regale mit Sylt-Literatur. Das hat gerade in den letzten Jahren halt enorm zugenommen. Und es sind natürlich auch tolle Autoren und Autorinnen dabei, die entweder von der Insel stammen oder auf der Insel leben oder über die Insel schreiben und sehr viel wissen. Also wie jetzt zum Beispiel Ole von Beuys, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, der sich auf Sylt jetzt sozusagen zur Ruhe gesetzt hat, der den habe ich angesprochen, aber nicht Lust hat mitzuschreiben. Und eben noch so andere Autoren und Autorinnen, die dann alle was beigetragen haben und alle mit einer persönlichen Geschichte über einen Menschen, den sie kannten oder eben den sie super faszinierend fanden.
Diese Menschenspuren der Insel, habe ich so für mich genannt, habt ihr wunderschön erzählt. Leise, eindringlich, viel Fingerspitzengefühl. Hat diese Beschäftigung mit der Vergangenheit und dem Vergänglichsein was mit dir gemacht oder bist du so nahtlos wieder in den Alltag zurückgesprungen?
Also das hat schon einiges ausgelöst, vor allen Dingen auch Gespräche zum Beispiel in unserer eigenen Familie, also in meiner Familie. Mein Vater zum Beispiel spricht, der ist auch schon 86, der möchte einfach nicht darüber reden, wie er von der Welt kommt. Meine Mutter hat sich das auch jetzt nochmal anders überlegt und es ist jetzt gerade so eine Zeit, wo diese Leute, die in meinem Buch da Ocelot und Friesenherz vorkommen, ne, die so ein bisschen meine Kindheit auch geprägt haben, die gehen jetzt alle von der Welt und die Frage ist, wo bleiben sie? Und das stellt natürlich automatisch diese Frage, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Ne? Und auf Sylt muss man ja eins sagen, der größte Friedhof der Insel ist das Meer. Ja. Ja? Also, und wir haben ja auch da immer die Gelegenheit und die Möglichkeiten, dann ins Meer gestreut zu werden, dann direkt vor unserer Heimatinsel. Also es hat schon was sehr Faszinierendes. Und das wird wohl für mich auch dann mal in Frage kommen. Und das war etwas, was mich bis heute natürlich auch weiterhin
glaube ich dir. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich jetzt mit den Friedhöfen und den Plätzen auseinandergesetzt hast. Susanne, 8 Friedhöfe gibt es aus Sylt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass in deinen Augen dieser kleine Friedhof in den Dünen bei List einer der schönsten ist, oder?
Ja, weil der ist so versteckt. Da gibt es nicht mal so ein richtiges Portal, sondern da gibt es so ein Trampelpfad eigentlich, der dahin führt. Der Weg dahin schon alleine, dass man den findet, das ist wirklich versteckt. Mhm. Und insofern ist dieser ganze Friedhof halt sehr speziell.
Prächtige Gräber, kleine verwitterte Inschriften, jedes Grab erzählt eine Geschichte. Was ist deine Lieblingsgeschichte?
Ah, ich habe da, es ist so schwierig, aber eine meiner Lieblingsgeschichten ist mit Sicherheit diese von Harm Müsker. Das ist so ein junger schiffbrüchiger Toter, muss man dann ja leider auch sagen, der mit dem Alter von 18 Jahren auf Sylt angespült worden ist und ist der Einzige, der mit dem Namen einen Grabstein quasi hat auf dem Friedhof der Heimatlosen, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe, wo 54 Seeleute liegen, wo nur Kreuze aufgestellt sind und der Fundort und der Tag, an dem sie halt am Strand gefunden worden sind. Harm Müsker aus Ostfriesland, muss man dazu sagen. Da weiß man, dass weil der eine Plakette um den Hals hatte, wie er hieß, und deshalb hat er auch den Namen. Und diesen Ausreißer, sage ich mal, aus diesem Friedhof, der wird halt von Jan Brandt, das ist ein ehemaliger Inselschreiber, der hat sich mit den Verwandten in Ostfriesland getroffen.
Ach, Wahnsinn.
Und die haben dann sozusagen nochmal die Geschichte dieses Harm Miska erzählt, die auf Sylt auch wirklich niemand kennt.
Krass.
Und dadurch wird die Person quasi zum ersten Mal richtig greifbar. Und das finde ich gerade da ganz toll gemacht. Das ist eine ganz schöne Geschichte.
Wow, ja, die hat mir auch super gut gefallen, eben weil ihr da was quasi nachrecherchiert hat, was die Insel gar nicht wusste. Das finde ich mega. Diese Geschichten jetzt, liebe Susanne, alleine der Titel, wie seid ihr überhaupt auf den gekommen?
Das ist das hat sich mit dem Verlag im Zusammenspiel ergeben. Mein Titel war ein ganz anderer. Ich wollte nämlich haben Sylter Gräber, die es in sich haben. Ja? Und okay. Den fand ich eben auch viel lustiger, aber den fanden sie etwas pietätslos, sage ich mal. Mm. Ich finde es ja super, aber der Verlag wollte es etwas seriöser haben und dann haben uns halt darauf geeinigt. Und ich finde den auch sehr, sehr schön.
Ist ja auch.
Und deshalb bin ich auch froh.
Es sind so viele schöne Geschichten drin, wir können sie hier gar nicht alle vorstellen, aber über einen möchte ich noch reden, das ist Fischfiete, der Kultgastronom auf Sylt. Der taucht ja auch in deinen anderen Büchern auf. Erzähl uns mal ein bisschen von dem.
Also Fischfiete ist wirklich das Kultlokal der Insel gewesen, keine Frage. Also in Keitum angesiedelt und gegründet von einem Kriegsflüchtling von Karl Friedrich Pegler, der lange in Kriegsgefangenschaft war. Und seine Familie ist schon viel früher auf die Insel gekommen und gehörte zu diesen großen Flüchtlingsströmen, die dann dafür gesorgt haben, dass auf Sylt zum Teil die Bevölkerung sich verdoppelt hatte in der Nachkriegszeit, was dazu geführt hat, dass es nichts zu essen gab und nichts zum Anziehen und keine Wohnung. Aber er war ein solches Arbeitstier, dass er erst mit einem Fischwagen über die Insel gezogen ist, um seine Fische zu verkaufen, die er direkt vom Hafen geholt hatte, und dann irgendwann den ganzen Schritt zu wagen und auf die Insel dieses Restaurant zu setzen und das mit eigener Hände Arbeit aufzuziehen. Und seine Frau hat in der Küche gekocht und seine Kinder, seine Frau Anni und seine Kinder, Annegret und ihr Bruder, die haben dann sozusagen in der Küche mitgeholfen und haben mit eigener Hände Arbeit dieses Restaurant aufgezogen. Mhm. Und das ist so eine beeindruckende Lebensgeschichte, das muss man ganz klar sagen. Und Frau Sievers, also seine Tochter, hat das ja noch Jahrzehnte weitergeführt, das Lokal. Und sie lebt auch noch, aber ihr geht es nicht besonders gut. Und es ist im Grunde eine Institution, die Sylt massiv in seiner Strahlkraft mitgeprägt hat und war damals, also auch in diesen Zeiten 70er, 80er Jahre, einfach der Laden, wo man hingegangen ist und wo auch alle Prominenten waren, von Romy Schneider über Gunther Sachs bis ThyssenKrupp, alle saßen da. Und das war natürlich das Beeindruckende in diesem Lokal.
Es sind tolle Geschichten. Es ist ein tolles Buch. Ich gratuliere euch ganz herzlich dazu und ich kann es nur empfehlen. Wind, Wellen, Ewigkeit, Geschichten von Sylter Gräbern, Silke von Bremen und Susanne Mattesen, im Wachholz Verlag erschienen. Liebe Susanne, es war ein Fest mit dir. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Und danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir und ich wünsche euch allen, die ihr zugehört habt, einen wunderbaren Tag und macht mal wieder Urlaub auf Sylt. Wir warten auf euch.
Wenn da noch einer einen Platz kriegt in diesen Sommerferien.
Ja, das wird schwierig. Ich hoffe schon. Ja. Also der Strand ist weit, das Meer ist breit. Wir treffen uns da.
Das war's für mich. Natürlich gibt's noch den Spruch der Woche. Den finde ich so klasse, dass ich eben mir ehrlich an den Spiegel gepinnt habe. Das tue ich ja manchmal mit Sprüchen. Mein Mann verzweifelt da immer drüber, pflückt dann irgendwann immer alle Zettel ab und legt sie zur Seite, weil er sein Gesicht beim Rasieren nicht mehr sieht. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Und das ist ein Spruch, den unterschreibe ich blind. Deshalb immer positiv denken, immer an das Gute glauben, auch an das Gute in anderen Menschen und sich nie irgendwie so tief in irgendetwas reinbegeben, dass es einen quasi besitzt und frisst. Denn du wirst morgen sein, was du heute denkst.